Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 29: Auf das Matterhorn in Rekordzeit. Eine Reise mit Bergführer Andreas Steindl.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Björn Steiger Stiftung. Lebensretter heißt er. Und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, Andreas Steindl. Andi Steindl, ein Schweizer Bergsteiger, Skibergsteiger, Bergführer. Geboren in Zermatt, wo wir heute uns treffen. Und erst in den sehr erkannten Beruf als Zimmermann gearbeitet. Und dann hat er sein Bergführerdiplom abgelegt, mittlerweile auch vor 14 Jahren, im Jahr 2011. Und ist natürlich bekannt als ein Rekordhalter, weil er das Matterhorn in einer Rekordzeit bestiegen hat von 2 Stunden 57 und damit neuer Rekordhalter wurde. Aber vor allen Dingen hat er im Jahre 2018 einen unglaublichen Rekord aufgestellt. Zum ersten Mal den Gipfel des Matterhorns vom Kirchplatz, also mitten in Zermatt, und wieder zurück in weniger als 4 Stunden, genau in 3 Stunden 59 Minuten und 52 Sekunden. Eine Wahnsinnszeit und damit seinen eigenen Rekord um nochmal 20 Minuten unterboten. Und wir wollen heute reden über diese unglaublichen Leistungen, den Leistungswillen, aber auch natürlich über mögliche Gefahren am Berg, wie man denen begegnet und wie man sich auch helfen kann, selbst in solchen Situationen, wenn man unterwegs ist. Aber erst einmal ganz herzlich willkommen, Andi Steindl.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fangen wir einfach mal an. Wie sind Sie drauf gekommen, das Matterhorn joggen zu besteigen?
Ich habe angefangen halt mit, sagen wir mal, mit 14, 15 halt das Trailrunning ein bisschen. Ja, nicht gerade professionell, aber schon sehr begeistert eben das Trailrunning gemacht und habe mit 14 das erste Mal das Matterhorn bestiegen mit meinem Vater, meiner Mutter. Hab zwar, wollte dann schon Bergführer werden, aber hab dann an dem Tag gemerkt, oh nein, das ist viel zu anstrengend. Hab da sehr gelitten am Tag und dachte dann, ja, nein, das lassen wir mal, das mit dem Bergsteigen. Und hab dann eigentlich ein paar Jahre einfach, war ich sehr viel am Laufen. Und dann so mit, eben nach der Zimmermannslehre mit 18, 19, doch wieder ein bisschen mehr zum Bergsteigen gekommen durch Freunde. Und habe dann eigentlich mit 19, ja, direkt nach der Zimmermannslehre dann die Ausbildung angefangen und war dann mit 20 als Aspirant mit Kästen unterwegs.
Also als Bergführer?
Als Bergführer-Aspirant, ja.
Ja.
Und bin dann halt ein paar Mal hoch mit Kästen und war dann mittlerweile auch schon fitter und habe dann immer so ein bisschen überlegt, ja, wie schnell kann ich eigentlich selber sein, weil mit dem Gästen war es halt immer sehr entspannt, sehr gemütlich, würde ich mal sagen. Und da halt der sportliche Typ in mir sozusagen, der wollte halt wissen, ja, wie schnell es halt für mich selber gehen würde. Und so bin ich dann halt dazu gekommen, dass ich es dann mal versucht habe.
Gehen wir nochmal zurück auf die Erstbesteigung. Und das habe ich hier schon häufiger gehört mal in Zermatt, dass man mit Vater und Mutter unterwegs war oder der Vater hat die Mutter mitgenommen, mit aufs Matterhorn. Und das klingt so, ich komme eigentlich aus Bonn, da gibt es so einen kleinen Hügel, den Drachenfels. Da kann man entweder mit dem Auto hochfahren oder zu Fuß gehen.
Okay.
Also es klingt so, als wäre das mal so ein Ausflug. Wir wissen, das Matterhorn ist einer der faszinierendsten Berge der Welt. Er ist aber auch der tödlichste Berg der Welt. Deswegen die Frage, wie ist das hier, wenn man hier aufwächst? Ist das Matterhorn dann einfach ein Berg, den man eben mal so besteigt?
In Zermatt sind viele Junge, die es mit den Eltern dann bestiegen haben oder mit dem Vater vor allem. Bei mir ist halt der Vater ist auch schon Bergführer. ich bin mit dem halt aufgewachsen, groß geworden und von dem her hat man sicher einen anderen Bezug zu der Bergwelt als jetzt vielleicht jemand, wo die halt die Eltern irgendwie halt sonst im Gastgewerbe schaffen. Aber ja, für mich war es eigentlich immer ein Kindheitstraum, da hochzuklettern, weil ich immer halt als Kind gesehen habe, wie der Vater in die Berge ist und zurückgekommen ist und schöne Geschichten erzählt hat. Und von dem her wollte ich das auch unbedingt. Und dann halt vor allem gerade mit der Mutter zusammen und Vater war schon sehr speziell, was halt die wenigsten eigentlich so erleben dürfen. Und das wird mir sicher auch eben in ewiger Erinnerung bleiben, in sehr schöner Erinnerung. Und ja, also ich denke, für die meisten in Zermatt hat das Matterhorn schon eine gewisse Kraft oder einfach Ausstrahlung, die einen schon sehr prägt. Und wenn ich irgendwo auch sonst länger weg bin, ich komme immer gerne zurück und dann ist halt wieder das Matterhorn. Das, also ja, nicht, dass es einem unbedingt fehlen würde, aber es ist eben halt immer schön zurückzukommen. Oder auch am Morgen, wenn ich hier aufstehe, der erste Blick ist raus aus dem Fenster ans Matterhorn. Und dann, ja, wie schaut das Wetter aus? Wie sieht das Matterhorn heute aus? Und das hat eigentlich über die ganzen Jahre auch nicht an Magie verloren. Ja, im Gegenteil, es kommt immer mehr Erlebnisse am Matterhorn dazu und schöne Geschichten, ja.
Ja, tatsächlich für mich auch. Ich bin vor vielen Jahren zum ersten Mal hingekommen nach Zermatt und ich kann mich jedes Mal, wenn ich hier bin, also auch gar nicht satt sehen an diesem ganz besonderen Berg. Der von der italienischen Seite, ja, man kann ja hier auch mit den Skiern rüberfahren nach Italien, ganz anders aussieht und viel weniger faszinierend wirkt, als von diesem besonderen Winkel, den man hier hat.
Ja, auf jeden Fall schon einmalig jetzt von der Seite.
Ja. Lassen Sie uns zurückkommen auf Ihr großartiges sportliches Leistungsvermögen. Wie sieht Ihr Trainingsplan aus, um auf ein solches unglaubliches Level zu kommen, das Matterhorn in so kurzer Zeit zu besteigen?
Ich würde sagen, jetzt vor allem was so der Bergsport angeht, das ist halt nicht im Endeffekt Laufen auf der Laufbahn. Das ist so ein Lernprozess, würde ich sagen, über viele Jahre. Ja, wenn nicht jetzt eigentlich mein ganzes Leben sozusagen, weil ich habe halt eben angefangen, früher war ich im Skiclub in Skirennen gefahren, dann das Laufen. Dann war ich 7, 8 Jahre in der Nationalmannschaft im Skibergsteigen, wo ich halt extrem viel als Athlet gelernt habe über mich selber, über den Körper, über das ganze Training.
Zum Beispiel?
Ja, einfach wie man halt optimaler trainiert. Auch die ganze Ernährung und die Erholung, wie wichtig das ist. Halt vor allem in den jungen Jahren halt schon eine gewisse Anzahl Stunden zu trainieren, um danach eben später auf das Niveau zu kommen. Und wenn man halt das nicht in den jungen Jahren schon macht, dann wird es halt dann schwierig, wenn man erst jetzt mit, sag ich mal, 25 so anfangen würde, auf das Level dann zu kommen. Und beim Bergsport kommt halt dazu, dass man sich dann halt so schnell bewegen kann, muss man sich in dem Gelände halt sehr leichtfüßig und locker bewegen, wie eigentlich die Steinböcke oder die Gämsen, die halt ihr ganzes Leben da in dem Terrain bewegen. Und so war es halt für mich auch, die unzähligen Tage oder eigentlich Jahre, die ich mit Gästen unterwegs war, die ich für mich mit Freunden unterwegs war, die haben halt dazu geführt, dass ich jetzt eigentlich, so blöd es halt klingt, aber das Motto eigentlich wie ein Wanderweg schon fast ist und ich halt den nachher dann rennen kann. Aber ja, eben, das ist
über Jahre. Wann kam zum ersten Mal die Idee, da kann ich nicht nur hoch bergsteigen, wie es ja viele Menschen tun wollen und nicht so viele schaffen. Wir kennen auch Geschichten wie von Abstürzen. Wir kennen Geschichte schon bei der Erstbesteigung ist ja ein ganzer Teil der Seilschaft dann abgestürzt. Und so ist das ja auch geblieben. Also es ist wirklich kein leichter Berg. Aber wann kam die erstmals die Idee bei Ihnen? Ich kann da ja auch schneller hoch als nur im schnellen Bergsteigertempo.
Also ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das war, aber ich war, glaube ich, schon Bergführeraspirant. Und dann waren zwei Freunde, haben das Matterhorn einfach mal von der Hörnlhütte hoch und runter auf Zeit gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr die genaue Zeit, ich glaube es irgendwie 2,5 Stunden oder sowas. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, so gedacht, ja, aber eigentlich müsste das schon schneller auch gehen. Weil ich halt eben vom Laufen allem eigentlich fitter war als sie. Sie zwar die besseren Kletterer, aber das Matterhorn ist halt eher auf Kondition und nicht auf Technik ausgelegt. Und ja, da war eigentlich dann die Idee entstanden.
Von der Hörnehütte, das ist ja die Hütte, wo die Bergsteiger, die hochgehen, meistens übernachten, um dann am frühen Morgen dann ihren Weg auf zum Gipfel zu machen. Licht auf
was? Ja, die ist auf 3260 Metern und eben da geht man am Vorabend eigentlich die meisten mit der Bahn hoch aufs Schwarze und dann von da sind es noch so 1,5 Stunden in die Hütte zum Laufen. Dann übernachtet man da und dann am nächsten Tag, ja, zwischen 3:30 und 4 Uhr startet man dann.
Und wenn Sie darüber gesprochen haben, wie wichtig Ernährung ist, wie ernähren Sie sich?
Ja, es kommt immer darauf an, ob ich halt gerade eine Trainingsphase habe oder mehr am Arbeiten bin, weil in den Berghütten ist halt schwierig, sich da ja auf die Ernährung zu achten, weil es einfach, es gibt, was es gibt. Aber sonst halt zu Hause halt schon sehr abwechslungsreich und gesund und schafft gute Qualität. Und
was ist das zum Beispiel konkret?
Ja, halt viel Gemüse mit Reis, Fisch. Wenn ich viel trainiere, halt schon auch sehr kohlenhydratreich. Und halt einfach, dass die auch während dem Training halt das Getränk halt nicht nur Wasser ist, halt auch da schon was drin ist, dass der Körper eigentlich sich während dem Training schon versorgen kann und dass man nicht total ausgelaugt eigentlich heimkommt und kaputt ist. Also eigentlich komme ich nach dem Training heim und ich bin eigentlich gar nicht richtig müde. Und ja, und so geht es dann auch, dass man halt dann zweimal am Tag trainieren kann, dass ich halt am Morgen ein längeres mache, meistens 2, 3, ab und zu 4 Stunden und dann am Abend nochmal eine Stunde oder so.
Und was trainieren Sie konkret? Was
also im Winter, jetzt um die Zeit, halt im Winter ist es eigentlich zu 80% auf dem Tourenski und der Rest ein bisschen zu Hause auf dem Rad, auf der Rolle oder halt dann laufen gehen.
Und am Tourenski gehen Sie hoch, die Berge
ja,
hoch?
Ja, meistens halt am Morgen früh auf der Piste oder ein bisschen im Gelände, je nach Verhältnisse. Und im Sommer ist es halt dann gerade umgekehrt, dann ist eigentlich 80% oder 70-80% Lauftraining. Und der Rest auf dem Mountainbike oder Rennrad.
Welche körperlichen Voraussetzungen braucht es eigentlich, um solche Leistungen bringen zu können, die Sie bringen?
Also es braucht sich einfach mal einen gesunden Körper. Da bin ich halt froh, dass ich das Glück habe und so viel auch trainieren kann, dass ich die Gene, sicher auch gewisse Genetik muss vorhanden sein.
Sind Ihre Eltern auch so sportlich?
Ja, so sportlich. Also sie sind sicher sportlich. Also sie haben immer Sport gemacht, eben und von Bergsteigen, von dem her, aber jetzt nicht, dass sie irgendwie Leistungssport auch betrieben hätten, das nicht. Aber wir mussten halt auch immer als Kinder schon am Wochenende wandern gehen. Damals war es ein Müssen, jetzt bin ich froh, dass wir das mussten, weil das ja die Basis war, halt schon in den jungen Jahren stundenlang eigentlich unterwegs zu sein.
Da ging es am Wochenende dann raus in die Berge auch? Oder?
Ja, eben, dann gingen wir halt oft von Zermatt, von zu Hause aus halt 3, 4, 5 Stunden wandern.
Ist ja ein bisschen erstaunlich, ist es aber wiederum auch sehr schön, weil man denkt, Ihr Vater ist ja Bergführer, Sie sind es auch. Da denkt man ja auch, am Wochenende hat man Lust, einfach mal die Beine hochzulegen und zu sagen, ach Mensch, jetzt gucke ich mir ein Fußballspiel an oder so. Aber es ist ja schön, wenn die Bergwelt so einen fasziniert, dass man auch am Wochenende die Freude daran hat.
Gut, das war eigentlich schon meistens eigentlich mit der Mutter, weil sie Zeit hatte und der Vater war am Arbeiten und die Mutter zu Hause. Also war eigentlich schon ja, eben selten auch mein Vater, dass ich in die Berge gehen konnte, weil im Endeffekt halt, wenn die Saison und die Verhältnisse passen, musste halt immer arbeiten und das merke ich halt jetzt selber auch. Also jetzt auch mit der Freundin in die Berge zu gehen, die Tage sind halt sehr selten, weil es einfach, ja, sehr eine kurze Zeit ist, wo es gut ist zum Bergsteigen und da muss ich dann auch arbeiten.
Wie schaffen Sie es eigentlich, sich zu regenerieren nach so einer intensiven Belastung? Was machen Sie da?
Ja, das ist halt, wenn man über so viele Jahre so viel Sport macht, erholt man sich eigentlich ziemlich schnell. Rein vom Training ist eigentlich nicht das Problem. Jetzt, ich habe eher so das Problem, dass ich, wenn ich im Sommer halt noch die Belastung vom Arbeiten, vom Führen dazukommt, dass ich halt sehr schlecht schlafe in den Hütten. Einfach die Qualität ist allgemein schlecht. In den Massenlagern oder auch sonst halt sehr hellhörige Zimmer sind. Aber dann auch halt, wenn man oftmals zwischen 2 und 4 Uhr morgens halt aufstehen muss, also die Nächte sind halt viel kürzer und dann lange unterwegs ist und es einfach körperlich halt schon ein anstrengender Beruf ist und dann da noch die Zeit zu finden halt eben zum Erholen, aber auch noch zum Trainieren, das ist nicht immer ganz einfach und von dem her ist halt dann oft im Sommer sind dann die Trainings viel kürzer, dafür vielleicht ein bisschen intensiver und das die Arbeit nämlich so ein bisschen als ja, Grundlagentraining, aber ist eigentlich viel zu tief für das. Aber ja, Ja. Es geht halt nicht anders dann.
Ich kann mir auch vorstellen, es ist auch eine mentale Belastung, aber Anspannung natürlich, weil Sie haben ja Verantwortung als Bergführer für diejenigen, die Ihnen da anvertraut sind.
Ja, schon auch, aber es ist eigentlich jetzt mit den Jahren geht das ganz gut. Also es nicht, dass es wirklich belastend ist. Man ist sich der Verantwortung sicher bewusst, aber es ist jetzt nicht, dass das mir irgendwie in einer gewissen Weise schadet oder mir den Schlaf rauben würde. Das überhaupt nicht. Also es ist auch was Schönes, so eine Verantwortung und ein Vertrauen von den Leuten zu bekommen.
Das habe ich hier häufiger gehört, tatsächlich auch bei Helfern, die am Berg helfen, also Rettungstrupps hier, die klar diese Freude haben, auch helfen zu können, unterstützen zu können. Das zeichnet auch Sie aus. Wir reden viel über mentale Stärke. Wie schaffen Sie es, sich überhaupt so mental zu fokussieren auf solche Herausforderungen? Denn das sind ja ultimative Belastungen für den Körper, auch für den Geist. Ich kann es nur mal wiederholen, in weniger als 4 Stunden von der Ortsmitte zum Gipfel des Matterhorns und wieder zurückzukommen, das ist ja schier unglaublich. Und Sie stehen auch für ganz andere Wettbewerbe und Rekorde auch noch dazu. Ultimative Belastungstests über viele, viele Gipfel, das haben Sie auch hinter sich gebracht auch. Und wie schaffen Sie es, sich mental darauf einzustellen?
Ja, ich bin halt ein Typ Mensch, der eigentlich ein gewisses Ziel braucht und dadurch einfach auch jetzt wieder eigentlich mir für den Sommer wieder ein Ziel setze und jetzt auf das hinarbeite. Und das ist einfach auch während jedem Training ist man in gewisser Weise auch im Kopf dort und das ist so ein, ja, ich hatte eigentlich nie irgendwie Probleme, mich dafür zu motivieren, also jetzt auf so Bergprojekte viel weniger. Wenn es je nachdem, wo ich noch eben Skitourenrennen gelaufen bin oder so Trailrunning-Wettkämpfe gemacht habe, oder das mache ich immer noch, aber wenn du da viele Rennen hintereinander hattest, was viel schwieriger eben halt immer diese Spannung, die man halt hat vom Rennen und nachher wieder verliert, immer diese Schwankungen waren viel extremer. Und jetzt, wenn ich so ein Projekt habe in den Bergen, ist es viel einfacher, weil das ist eigentlich meistens nur eines oder maximum zwei im Sommer. Und dann kann ich das eigentlich sehr auch die mentale Vorbereitung auf den Punkt bringen, dass an dem Tag dann eigentlich alles passt.
Welches Ziel haben Sie für dieses Jahr?
Ja, ich rede halt nie über Projekte im Vorfeld. Also okay. Das macht zum einen halt mehr Druck und in den Bergen weiß man nie, ob es möglich ist durch die Verhältnisse und das Wetter. Ja. Also es kann auch mal sein, dass halt ein Sommer dann nichts geht, weil für die Projekte halt schon die perfekten Verhältnisse sein müssen und sonst gehe ich auch nicht.
Es gibt ja auch tolle Videos, wie Sie eine ganze Reihe von 4000ern bestiegen haben. Könnt ihr etwas darüber reden, sagen, was das für ein Projekt war?
Ja, jetzt den letzten Sommer gerade war es auch hier in der Gegend, halt die Spaghetti-Tour.
Warum heißt die so eigentlich?
Ja, weil man die eigentlich in 4-5 Tagen macht mit Gästen, wenn man alle Gipfel macht. Das nehmen 18 4000er und dann übernachtet man halt 3-4 Nächte eben in den italienischen Hütten, weil es auf der Grenze zu Italien ist, Schweiz-Italien. Und in italienischen Hütten gibt es halt meistens Pasta, da hat es immer Spaghetti gegeben. Und dann hat irgendjemand einmal angefangen, der halt Spaghetti-Tour zu sagen.
Also 18 4000er.
Ja, ja, 18 4000er. Und das war eben das Projekt jetzt vom letzten Sommer. Und
was haben Sie da gemacht, die 18 4000er?
Da habe ich die 18 4000er eben gestartet in der Monte Rosa-Hütte und dann in 7 Stunden 45, wo ich später dann auf dem Klimathon hatte, alle Gipfel abgehakt.
Es gibt ein großartiges Video, wenn man Ihren Namen googelt, dann kann man sich das angucken in einer Kurzfassung dann. Aber da sieht man auch diese Anstrengungen und bis zu einem Höhenmeter dann auch, wo Sie gerade sind. Das ist unglaublich zu sehen. Gibt es während dieser Phase eigentlich auch mal so, entweder während dieses Laufes oder während anderer Läufe, so Momente, wo Sie an diesem besonderen Punkt kommen, wo Sie denken, oh, geht das jetzt wirklich noch? Oder auch mal vielleicht eine Unsicherheit spüren? Und wenn das so ist, wie gehen Sie damit um?
Ja, Unsicherheit hat sich jetzt zumindest bis jetzt noch nie, weil dann wäre irgendwas gar nicht gut. Entweder hätte ich die Verhältnisse falsch eingeschätzt oder halt meine mentale oder körperliche Verfassung. Und da bin ich halt schon extrem professionell oder auch halt akribisch, dass ich mich da vorbereite. Und wenn irgendwas halt nicht passt, dann gehe ich gar nicht. Und bis jetzt hat eigentlich immer alles ziemlich gut funktioniert.
Aber wenn man sich das anguckt bei der Spaghetti-Tour, da denkt man schon so mitten in so ungefähr zur Hälfte, da gab es schon so
einen Moment. Ja gut, klar, aber das sicher, irgendwie, aber ab nach 4-5 Stunden wird's hart. Also da kommt dann halt eben der Kopf ins Spiel und auf das arbeitet man hin und auf das bereitet man sich auch mental vor. Ich habe gewusst, dass dann irgendwann halt der Punkt kommt, dass man halt sich durchbeißen kann. Das ist halt irgendwie das Schöne, halt andere wenn sie vielleicht als negativ sehen, aber halt im Endeffekt bist du in den Bergen, da kannst du nicht einfach so sagen, okay, jetzt geht's mir halt nicht mehr so gut, jetzt höre ich auf. Du musst halt wirklich irgendwie zu Ende machen, weil du kannst nicht einfach ins Auto steigen und fast heim. Du musst dich halt wirklich an das zu Ende bringen und dann, oder halt zur Hütte, je nachdem. Und von dem her muss man halt mental ganz anders vorbereitet sein, als jetzt irgendwo auf einem Lauf, wo man halt, wenn man dann Krämpfe hat oder Bauchweh, weiß nicht was, einfach halt sagen kann, okay, jetzt steige ich halt aus. Das geht halt in den Bergen nicht. Und bei dem Projekt hatte ich jetzt auch ein bisschen, also ja nicht unbedingt ein Problem, aber es ist eine Hütte, die auf dem Weg liegt. Und da ging ich dann auch, um die Flaschen aufzufüllen, hatte dann noch eine Cola und habe dann eigentlich eine Cola mitgenommen, die in den Rucksack getan, aber vergessen, den Reißverschluss vom Rucksack zuzumachen und die ist mir dann unterwegs runtergekugelt. Und da drin waren auch noch 4-5 so Gels, die ich eigentlich eingeplant hatte, eben eins pro Stunde. Und dann habe ich so zurückgegriffen und habe gedacht, die wären auch rausgefallen. Und von da ging es nachher noch 4 Stunden. Also hatte ich nachher eigentlich nur noch 1 Liter zu trinken und ein Gel, was ich vorhin in der Tasche hatte. Und das war dann ja so ein bisschen ein blöder Moment, wo ich gedacht habe, ja scheiße, jetzt es ist erst die Hälfte und nachher kommt nichts mehr. Aber da ich eben das Gute auch halt vom Training eigentlich meinen Körper wirklich sehr gut kenne, und auch mit sehr wenig auskommen, was eigentlich ja ein kurzer Moment, vielleicht ein paar Sekunden, ich gedacht habe, ja eben, scheiße, aber nachher, ja, es geht, ist kein Problem.
Das fasziniert sehr viele Menschen, weil jeder ja mal, nicht so natürlich, aber mal an so einen Punkt kommt, wo er merkt, ah Mensch, jetzt, da fehlt was ich vorbereitet hatte, oder es ist nicht möglich, dass ich jetzt irgendwas abrufe, von dem ich denke, dass es eigentlich da sein müsste. Und wir reden ja so viel über mentale Stärke und Selbstoptimierung, aber was haben Sie für einen Tipp für die Menschen, die an so einen Punkt kommen, wenn sie auf einmal merken, Moment, ist alles ganz anders, aber ich muss jetzt noch diese Strecke gehen. Wie geht man damit am besten um?
Ja, es kommt halt immer auf den Punkt davon, der dann als Negativpunkt wertet, aber jetzt in meinem Fall war es halt so, dass ich eigentlich das so akzeptiert habe. Und halt dann wusste, ja, es könnte halt dann in 2-3 Stunden anfangen, halt ein bisschen härter zu werden als sonst schon. Und dann habe ich mir einfach mehr die positiven Punkte halt alle in den Kopf gerufen und den negativen eigentlich verdrängt.
Zum Beispiel dann?
Solange es halt nicht sicherheitsrelevant ist. Also wenn ich hier ein Steigeisen fühle, ist das ganz anderes, als jetzt irgendwas zu trinken, oder? Aber jetzt in der Situation, was halt einfach, ich habe gesagt, ich bin super in der Zeit, ich bin viel schneller als gedacht, ich fühle mich immer noch extrem gut. Das Wetter war top, die Verhältnisse top. Also eigentlich hat alles da eben dafür gesprochen, dass ich weitergehe und jetzt nicht nochmal zurückgehe in die Hütte und nochmal was hole. Ja. Das wäre die Alternative gewesen, nochmal zurückzugehen, was zu holen. Aber dann hätte ich eine halbe Stunde verloren. Und in dem Moment habe ich gedacht, auch wenn es hinten halt dann vielleicht ein bisschen härter wird, aber es ist nicht, dass ich jetzt durch das eine halbe Stunde mehr verliere. Ich habe vielleicht hinten raus dann vielleicht 10 Minuten verloren, aber mehr auch nicht.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da so alleine unterwegs sind? Sind Sie dann nur fokussiert auf die Aufgabe? Ist da irgendwas anderes, was da noch mit reinspielt?
Es kommt immer ein bisschen auch darauf an, auf die Stelle, wo ich gerade bin. Also wenn es halt wirklich gerade anspruchsvoll ist technisch, dann bin ich halt voll fokussiert. Eigentlich nur auf jede Bewegung, die ich mache, auf jeden Tritt, Handgriff. Dann gibt es wieder so Passagen, jetzt auch eben vor allem auf dem Projekt im Sommer, wo nur über Gletscher ist, wo man einfach laufen kann, wo man es rennen kann. Und dann hat man auch viel mehr Zeit, dann halt rumzuschauen und wirklich den Moment zu genießen. Vor allem, wenn dann der Sonnenaufgang war und halt, das sind Momente, die sind, ja, die gemeinen Gänsehaut. Und auch in dem Moment, weil es so gut lief und alles, da kamen mir jetzt auch gerade die Tränen dann, weil es wirklich, weil du arbeitest so lange auf das hin und dann hast du noch so einen Tag, es läuft alles perfekt. Und mit der Stimmung, die da war, das war einfach gerade ein unglaublicher Moment. Und das ist eigentlich auch dann der Ausschlag, warum ich das mache, weil das so schöne Erinnerungen sind und ich mich eigentlich nirgends so lebendig fühle, wie in dem Moment, wo ich eben so ein Projekt machen kann. Das ist einfach, du bist einfach nur du und der Berg und das ist ja schwer zu beschreiben, aber es ist ja für mich halt einmalig.
Wir reden ja oft über mentale Vorbereitung, wissen das von Spitzensportlern, dass sie Fahrer zum Beispiel, Formel-1-Rennfahrer, vor dem Rennen nochmal die Strecke durchgehen. Sie sind super physisch vorbereitet. Welche Rolle spielt die mentale Vorbereitung bei Ihnen?
Ja, eine große, weil Bergsteigen halt schon noch, würde ich mal sagen, noch mehr im Kopf spielt als sonst der Leistungssport. Und da habe ich auch eben, so wie halt immer ein Bobfahrer, also die Strecke durchgeht, bin ich auch nochmal die Strecke durchgegangen, habe mir an gewissen Punkten gewisse Zeiten gesetzt oder eben da muss ich was trinken, da muss ich was essen, da muss ich das machen, dass man halt nachher so einen gewissen Ablauf kommt, halt auch einem hilft, dass es nachher einfach rund läuft. Und ja, das ist eigentlich genauso wichtig wie die körperliche Verfassung.
Ist das auch eine Strategie, um in schwierigen Situationen, die Sie ja auch sicherlich jenseits des Verlusts von eingeplanten Nahrungsmitteln, Gels, Cola, dann auch entsprechend, die Sie zusätzlich sicherlich auch haben, wenn sich irgendwas verändert, der Untergrund anders ist als geplant oder Steine lockerer sind oder der Anstieg steiler oder das Wetter vielleicht dann nicht immer mitspielt. Sind das auch Dinge, oder ich frage mal anders, welche Strategien nutzen Sie, um in schwierigen Situationen ja ruhig und fokussiert zu bleiben?
Ja, das, ich würde mal sagen, vor allem halt sich selber gut kennen, das ist das Wichtigste, dass man halt weiß, wo seine Grenzen sind, eben die mentalen Grenzen, aber auch körperlichen Grenzen und die technischen Grenzen. Das ist sicher sehr wichtig. Aber dann, ich meine, heutzutage vor allem auf so einem Projekt über 7-8 Stunden, da kann man eigentlich das Wetter, das kann man genau vorhersagen. Das ist heutzutage eigentlich ziemlich einfach. Verhältnisse, da habe ich halt genug Erfahrung, um das beurteilen zu können, wie es sich verändert, halt durch den Tag auch mit der Erwärmung und so, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Also jetzt irgendein Tipp oder so, ja, ist schwer zu sagen, ist einfach halt sich wirklich selber kennen und dann, wenn man halt in so Situationen schon war, ist es halt noch viel einfacher, so eine Situation zu meistern. Und so Situationen, also so Entscheidungen musste ich halt die letzten 15 Jahre immer wieder treffen mit Kunden oder mit Freunden. Und das ist den ganzen Tag, man macht, die ganze Zeit trifft man Entscheidungen, oder? Und ja, das resultiert einfach aus der Erfahrung, würde ich sagen. Dass man dann in der Situation halt ruhig bleiben kann und das so meistert.
Können Sie sich an eine besondere, Sie haben sicherlich auch wieder herausfordernde Situationen erlebt, auch als Bergführer, können Sie sich an eine besondere erinnern, die Sie mit uns teilen können?
Also in welcher Hinsicht besonders?
Also besonders gefährlich ist natürlich immer etwas, was viele Menschen interessiert. Also
ja gut, zwar mit dem Steinschlag hat man immer wieder mal Momente, wo man halt Glück hat, weil das ist nicht immer einfach, dass er vorauszusehen oder halt vor allem gerade, wenn man an Berg unterwegs ist, wie das Matterhorn, wo halt viele Leute unterwegs sind, die dann halt auch zum Teil eben falsch gehen und durch das Steine lostreten, dann gibt es halt immer mal. Ich hatte auch gerade letzten Sommer gerade so einen Moment, davor hatte ich lange nichts mehr, aber letzten Sommer war es auch so, man mit dem oberen Teil und dann ist eine Seilschaft halt, anstatt dass sie zusammen am kurzen Seil gegangen sind, am langen Seil gegangen und dann halt durch das lange Seil haben sich halt Steine gelöst. Dann haben sie einen ziemlich großen Stein gelöst, aber haben dann nichts gesagt. Und ich habe einfach so dann zwischen dem Kopf und Gast und mir ist dann auch einfach so ein, ja, was waren es, so 30 cm Durchmesserstein einfach auf einmal durchgeflogen. Man hört dann nur so das Zischen und sieht dann nur den Stein, ja, wie er weiter unten dann aufschlägt. Und an dem Tag hatten viele Seilschaften Glück, weil er hätte eigentlich gerade 3-4 Seilschaften mitreißen können oder zumindest schwer verletzen. Und das ist halt eben mehr ein bisschen, die meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist halt wirklich einfach wegen den Menschen und nicht unbedingt wegen dem Berg. Gerade ein, zwei Erlebnisse, wo es einfach halt ein Feldausbruch war, halt einfach wegen Permafrost, was halt das Restrisiko halt einfach ist, aber sonst oft einfach wegen Leuten, die eigentlich die Situation falsch einschätzen oder einfach eben die Erfahrung nicht haben und dann auch sich mal versteigen.
Und greift man die sich dann, wenn man die zu packen kriegt, sagt sag mal, hier Freunde?
Ja, ich habe dann dem schon meine Meinung gesagt. Aber das ist halt oft das Problem, die Leute sind dann mit sich so schon am Limit, die zum Teil realisieren sie das nicht mal so richtig, wie gefährlich die Situation war für andere.
Wie wichtig ist eigentlich die Ausrüstung, wenn man das Matterhorn grundsätzlich bezwingen will und dann so bezwingt wie Sie bei Ihren Rennen?
Also die Ausrüstung ist eigentlich immer extrem wichtig in den Bergen, egal ob man jetzt auf Geschwindigkeit geht oder einfach halt einen Berg normal besteigen will. Es ist sicher, heutzutage sind zwar oft die Leute gut ausgerüstet, aber zum Teil wissen sie halt nicht, wie die Ausrüstung richtig benutzen. Und sonst, nachher sieht man ab und zu wieder Leute, die halt eben vielleicht halt, da bin ich auch zum Teil ein schlechtes Vorbild, halt meine Videos sehen und dann sehen, dass ich halt da mit Touren schon unterwegs bin am Berg, was ich halt jahrelang trainiert habe und die Verhältnisse und den Berg perfekt kenne, aber das sehen halt die Leute nicht, die sehen dann nur, ah, der hat keinen Klettergurt an, der hat keinen Helm an, der hat Turnschuhe an, aber dann ist das sicher nicht so schwierig und nicht gefährlich. Aber die eben die ganze Vorbereitung sind die halt nicht. Und da muss halt schon jeder für sich die richtige und entsprechende Ausrüstung halt dann mitführen. Und es ist halt, ich finde ich, ein bisschen die Selbstverantwortung geht ein bisschen verloren bei den Leuten. Also ich kann jetzt auch nicht, wenn ich eine Formel 1 Rennen zuschaue, das Gefühl haben, am nächsten Tag kann ich mit 250, 300 Auto fahren, oder? Und da ist halt, ja, ein bisschen das Problem vielleicht auch von den sozialen Medien, dass viele Videos sehen, die halt, wenn man ein Profi irgendwas macht, es sieht immer einfach aus, auch wenn es gefährlich ist, aber es sieht einfach und spielerisch aus. Und das unterschätzen einfach die meisten Leute dann. Und von dem her muss sicher die Ausrüstung schon mal passen, weil sonst ist schon ein wichtiger Faktor, der einfach zu einem Unfall führen kann.
Guter Punkt mit den sozialen Netzwerken. Es wird ja, Furore machen ja auch die Videos, wo besonders auch gefährliche Dinge nachgestellt werden, spielerisch dargestellt werden, wie man sich, wenn man sich selber auch in gefährliche Situationen begibt und dann ein lustiges Video dazu macht. Und das hat ja immer Konjunktur, bringt hohe Abrufe und bringt natürlich auch viele Menschen dazu, das zu kopieren und die Gefahren nicht zu sehen. Ne? Was motiviert Sie persönlich, immer wieder an Ihre Grenzen zu gehen?
Also ich habe eben sicher noch viel Ziele oder gewisse Träume, die ich halt noch erreichen will, machen will. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Und einfach diese Erlebnisse und diese Momente, die ich bis jetzt schon erleben durfte, noch mehr von denen zu erleben. Und von dem her ist mir das Risiko dann auch wert. Also es ist nicht, dass ich das Risiko suche, überhaupt nicht. Das ist einfach halt, dass die Ziele oder Träume, die ich habe, halt ein gewisses Risiko mit sich bringen. Aber das ist das Schöne, dass man sich halt darauf halt umso besser halt vorbereiten muss und auch dann den Moment halt viel intensiver dann erlebt.
Sie sind ja ein Vorbild und auch für Menschen, die was ganz Besonderes erreichen wollen, der im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinausgeht, der immer wieder neue Ziele angeht mit. Wir haben das von Ihnen erfahren heute mit guter Vorbereitung, also extrem guter Vorbereitung, detaillierter Vorbereitung, mit Hingabe auch zum Projekt, mit einer Durchdachtheit, die absolut professionell ist. Aber wenn man Ihr Hirn jetzt einmal picken dürfte und sagen, Mensch, diese 5 Punkte, die Andi Steindl da hat, wie er zu solchen Ergebnissen kommt, die würde ich auch gerne haben, auch wenn ich was ganz anderes vorhabe, meinen ersten Halbmarathon laufen oder meine ersten 10.000 Meter oder was auch immer oder den ersten Marathon oder irgendwas anderes jenseits des Sportes. Was würden Sie den Menschen mitgeben, wenn sie sich auf ein größeres Ziel festlegen wollen, etwas Neues erreichen?
Also sicher muss mal das Ziel halt wirklich aus sich selber kommen, halt aus purer...
Aus innerem
Drang. Ja, wirklich aus dem eigenen Herzen kommen und nicht halt, um anderen Leuten was zu beweisen. Man muss sicher die pure Freude an dem haben, wo man machen will oder macht, die Leidenschaft für das Brennen. Da muss man sicher halt eine gewisse Disziplin haben, sonst funktioniert es sicher nicht. Gewisse Opferbereitschaft und auch ab und zu halt irgendwo gerne leiden.
Wie ist das eigentlich, wenn man leidet? Es gibt ja immer diesen Punkt, nehmen wir an, ich bin Läufer, laufe, bin im Training, jetzt werde ich krank, also kriege eine Grippe oder so. Wie ist das bei Ihnen? Laufen Sie dann da durch oder sagen Sie lieber nicht? Kommt es drauf an?
Nein, also bei einer Grippe, da mache ich sicher Pause. Also
ja, doch.
weil es einfach der Schaden, der bleiben kann, ist einfach zu groß. Also das Risiko, wenn es eine Erkältung irgendwie gerade ist, kann man immer abwägen. Dann ist es halt dann vielleicht eher halt ein Indoor-Training, dass ich raus in die Kälte gehe. Aber sonst bei einer Grippe oder auch sonst, wenn ich irgendwo halt eine Entzündung spüre, dann muss ich ganz klar ein Training rausnehmen oder halt wirklich mal ein paar Tage halt nichts machen. Aber das muss man halt auch lernen über die Jahre. Vor 10 Jahren war ich da sicher auch noch zum Teil der Jugendliche Leichtsinn, der da gedacht hat, ja, das macht mir nichts. Aber es ist halt, damit vielleicht aus einer Erkältung eine Grippe und aus einer Grippe dann eine Lungenentzündung und dann aus einer kleinen Sache, die vielleicht nach 3-4 Tagen kuriert wäre, geht es dann unter Umständen 2-3 Wochen, bis ich wieder voll trainieren kann. Also von dem her muss man sich da schon die Zeit nehmen und auf den Körper halt hören. Ich meine, der sagt ja einem wirklich, was er braucht und man muss ihn halt verstehen.
Was war die schwerste Verletzung, die Sie sich selber zugezogen haben?
Ich hatte eigentlich immer Glück. Meistens waren es halt Entzündungen in der Leiste oder Achillessehne, die einfach vom Übertraining gekommen sind. Halt. Vor allem halt in den jungen Jahren. Aber sonst hatte ich nie was Schlimmes.
Nun sind Sie aber auch als Bergführer unterwegs. Da kann es schon mal passieren, dass irgendjemand was zustößt. Muss gar nicht ein Sturz sein, ein Absturz, aber stößt sich oder sowas. Wie sind Sie selber vorbereitet auf Rettung oder Rettungsmaßnahmen in den Bergen?
Also ich habe immer eigentlich, als vor allem wichtig ist, mal das Handy mit zu haben. Wenn man weiß, dass da kein Empfang ist, oder ich habe eigentlich auch sonst immer einen Funk noch mit. Dann eine Apotheke mit
dem Wichtigsten. Was haben Sie da?
Halt Verbandsmaterial, als Verschnitthunden oder halt so starke Blutungen. Dann gewisse Medikamente, Schmerzmittel, was für Höhenkrankheiten, Erfrierungen, so Sachen. Und dann, je nachdem, wenn ich halt dann längere, ein paar Tage unterwegs bin, vor allem im Winter auf Skitour, dass man halt noch einen Biwaksack mitnimmt. Falls halt wirklich mal was, einen Wetterumschwung oder was, halt eine Situation kommt, die man halt nicht geplant hat, dass man wenigstens eine Nacht mal überbrücken könnte. Das ist eigentlich so die Haupt. Und ja, je nachdem halt das GPS noch, vor allem auf Skitour. Aber ja, das. Und dann auch genügend Kleidung. Immer, ja.
Immer in verschiedenen Lagen, das sehe ich bei Ihnen jetzt auch, ne? Das ist, glaube ich, auch eine gute Form, um warm zu bleiben bei kälteren Temperaturen.
Ja, also ich habe auch im Sommer, egal wie warm es ist, eigentlich immer eine leichte Daunenjacke mit, auch wenn ich die eigentlich den ganzen Sommer nur rumtrage. Aber eben, wenn man dann mal einen Unfall haben sollte, so mal länger warten muss, bis die Rettung vielleicht kommt oder auch sonst halt, dass man da sich ja nicht zu schnell auskühlt.
Wie wichtig sind für Sie die Rettungsdienste hier in den Bergen?
Ja, eigentlich sehr wichtig. Es ist halt sicher einfacher, hier Berg zu steigen, als wenn man jetzt ins Himalaya oder nach Alaska irgendwo geht, wo man weiß, wenn man einen Unfall hätte, ja, musst du auf dich selber dich verlassen oder halt extrem lange warten. Und hier ist halt das Einfache, also es ist nicht, dass man durch das mehr Risiko eingehen kann, aber es gibt halt einen gewisse, es beruhigt halt einen, wenn man weiß, wie gut, dass sie halt hier sind und dass im Falle, wenn was ist, es ziemlich schnell gehen kann, dass sie kommen können.
Aus Ihnen heraus spricht ja auch eine große Liebe für diese Region, für Zermatt selbst, fürs Matterhorn. Sie haben uns das auch bestätigt und gesagt auch. Was ist es, was diesen Ort so besonders macht?
Ja, schwer zu sagen. Es sind schon mal die ganzen hohen Berge.
Um uns herum.
Ja, die ganzen 4000er hier herum.
Und einfach 34 habe ich mal gelesen, gibt es.
Ja, 435, je nachdem, wie man zählt, ja. Nein, einfach halt der Spielplatz, den ich hier habe. Du kannst halt im Sommer kannst du biken, du kannst klettern, du kannst laufen, Gleitschirm fliegen, du kannst den Berg steigen. Im Winter dann ganz anders Skifahren, Skitouren, Schlittschuhlaufen, du willst langlaufen. Das hat einfach die Möglichkeiten, die man hier vor der Haustür halt hat, um Sport zu machen. Ich habe zwar viele Freunde, die mit mir in die Schule gegangen sind, die jetzt irgendwo lieber in der Stadt sind, halt, weil sie mit dem allem nichts anfangen können. Aber jetzt für mich bedeutet das halt die Welt. Also es ist, ohne Sport, ohne die Berge, könnte ich mir jetzt kein Leben vorstellen.
Andreas Sandl, ich danke Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Gespräch.
Danke auch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.